Ja, schön euch zu sehen. Jörg ist in Siegen auf der Mitarbeiterkonferenz, deswegen müsst ihr heute mit mir vorlieb nehmen. Und ich muss sagen, meine Vorbereitung war doch etwas unterbrochen, immer wieder von Nuckelflaschen anwärmen und Babymilch anmixen und Baby füttern und so weiter. Aber ich hoffe, wir können trotzdem heute was lernen und ich glaube, Gott hat auf jeden Fall auch was zu uns zu sagen. Wenn ihr mal mit mir aufschlagen würdet, Epheser 6, wir sind bei Vers 5 angelangt im Epheserbrief und Jörg hat davon geredet in den letzten 2-3 Wochen, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und was das in unserem Leben bedeuten sollte, was das in unserem Leben bewirkt und wie unser Lebenswandel sich verändert durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt in Epheser 5, lasst euch nicht volllaufen mit Wein, sondern lasst euch erfüllen vielmehr vom Geist Gottes. Und diese Erfüllung mit dem Geist Gottes, das bewirkt etwas, genau wie es etwas bewirkt, wenn ich eine Flasche Wein exe, ja, bewirkt das tatsächlich auch was. Und insofern ist der Vergleich vielleicht sogar echt sehr gut. Ja, wenn ich viel Alkohol trinke, macht das was mit meinem Verhalten. Ja, ich benehme mich anders. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen so. Einer ist ein sehr lustiger Betrunkener, ein anderer ist ein sehr aggressiver Betrunkener. Das ist dann ganz unterschiedlich teilweise oder beides. Mancher wird sehr redselig und so weiter. Aber ich denke, was man bei jedem sagen kann, ist, das Verhalten ändert sich. Und genau so ist es aber auch, wenn wir von Gottes Geist, wenn wir von Jesus, wenn Gott uns erfüllt, dann tut das auch was mit uns. Und zwar etwas sehr, sehr Positives. Und ja, diese Erfüllung mit dem Geist Gottes bewirkt, glaube ich, etwas, was wir ohne, ne, manche sagen ja auch, ich kann nicht ohne Alkohol tanzen. So zum Beispiel, ne? Ich kann nicht ohne Alkohol tanzen. Oder ich kann nicht ohne Alkohol offen sein, auf Leute zugehen. Ne? Wenigstens so ein kleiner Schluck oder so, damit ich so ein bisschen locker bin. Das gibt es ja hin und wieder. Und hier ist es vielleicht wirklich wahr, dass wir sagen müssen, ohne die Erfüllung mit dem Geist Gottes kannst du das nicht tun, was Paulus dann hier beschreibt, nämlich dieses sich unterordnen. Ich kann das nicht, ohne erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist wirklich wahr. Wenn Paulus dann in Epheser 5, Vers 21 schreibt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus, ja, dann ist es wirklich was, wo ich, das kann ich trocken nicht machen, in Anführungszeichen. Ja, trocken vom Heiligen Geist. Ohne von Gott erfüllt zu sein, ja, weiß ich nicht. Ist es schwer, zurückzustecken? Ist es schwer, zu sagen, okay, wir machen das, wie du willst? Ja, und ja, ich muss nicht auf mein Recht bestehen. Und ich bin wirklich jemand, der sehr gerne auf sein Recht besteht. Ich habe gerne das letzte Wort. Ich habe unheimlich gerne Recht. Ich weiß, ich habe ja auch so jemand seid. Aber es gibt schon Extremisten, was das angeht. Ne? Die müssen unbedingt immer Recht haben. Und ich gehöre schon, glaube ich, in das eher auf die Seite der Extremisten, was das angeht. Vor allem ohne Jesus. Und wenn ich, ja, wenn ich nicht erfüllt bin, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich ja nicht in Jesus gegründet bin, dann bin ich so richtiger ekelhafter Rechthaber. Und das geht manchen von euch vielleicht ganz genauso. Aber mit dem Geist Gottes erfüllt, muss ich nicht immer recht haben. Ist okay. Ich kann mich auch mal unterordnen. Ich kann auch mal sagen, alles klar, wir machen das jetzt mal, wie du das willst. Wir fahren jetzt mal da lang, Laura, wie du willst. Also beim Autofahren ist ja oft so bei Mann und Frau, ne? So, der Mann will immer da lang fahren, wo er lang fahren will. Und es ist ganz schwer, sich der Frau unter... Andersrum ist es vielleicht auch manchmal so. Ich weiß ja nicht, wie es so in euren Beziehungen ist, aber... Diese kleinen Sachen, ne, wo man dann sich manchmal unheimlich streitet, weil man sich bei diesen doofen Kleinigkeiten nicht irgendwie einander unterordnen kann oder demütig sein kann. Ja, das ist in der Ehe, sagt Paulus, ganz wichtig. Die Ehe nennt er als Beispiel. Dann redet, was Mann und Frau letztendlich natürlich beinhaltet. dann sagt er, in der Familie ist das wichtig. Dieser Lebenswandel, dieser demütige Lebenswandel, erfüllt vom Heiligen Geist, dieser demütige Lebenswandel. Wir brauchen das in der Ehe, wir brauchen das in der Familie, im Umgang mit unseren Kindern und als Kinder. Sogar die Kinder brauchen das, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Und ich glaube, hier sind nicht nur kleine Kinder gemeint, Kindergartenkinder. Ich bin ja Erzieher, ich arbeite jeden Tag im Kindergarten. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie geisterfüllt diese Kinder sind. ja, vielleicht manchmal mehr, als man denkt, hin und wieder. Aber ich glaube, hier sind doch eher die größeren Kinder gemeint. Hier sind doch vielleicht eher sogar erwachsene Kinder auch gemeint, die ja auch Vater und Mutter ehren sollen, was sehr wichtig ist und gut ist. Auch wenn man, gerade wenn man erwachsen ist, ne, dann weiß man ja eigentlich alles besser. So dieses Alter, wo die Eltern einem langsam echt peinlich sind, wo man selber aber auch erwachsen ist und schon alles checkt. Und dann wird man ja noch älter, so wie ich. Und dann kommt man manchmal in das Gefühl, ich checke jetzt schon manche Sachen besser als meine Ma, einfach weil ich mehr up to date bin. Und sie einfach auch schon, ja, einfach ein bisschen älter wird und auch gar nicht mehr den Anspruch hat, alles checken zu müssen, gerade so was Technik angeht oder so. Aber auch da, ne, Demut, Achtung, Respekt voreinander. Auch da geht es echt nur um den Heiligen Geist, ne? Ob unsere Eltern jetzt gläubig sind oder nicht. Also vielleicht gerade, wenn sie nicht gläubig sind. Vielleicht gerade da. Ist manchmal echt schwer so. Du bist so voll der Christ, so voll geisterfüllt. Du kennst so voll die Bibel auswendig und alles. Und dann kommt so deine dumme Mutter, in Anführungszeichen jetzt, oder dein Papa, kein Plan von gar nichts, ne? Ist irgendwie total abergläubisch oder was weiß ich, macht die ganze Zeit irgendwelche so Volksweisheitensprüche oder so, ne? So, Mensch, Junge, du, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn und so weiter. Und denkst du so, ey. Aber auch da, Achtung, Respekt, Demut, ist manchmal auch dann schwer, ne? Aber eigentlich nur, weil wir mehr von uns denken, als wir eigentlich sind. Ne? Wir verstehen gar nicht, wer wir eigentlich sind. Und dann wird es hier extrem in Epheser 6, und da wollte ich jetzt mit euch reingehen, Epheser 6, 5. Jetzt fordert Paulus diese Haltung, also gut, in der Ehe können wir es noch verstehen, in der Familie mit unseren Kindern, übrigens sagt er ja auch hier zu den Vätern, ne? Auch ihr, ne? Achtet eure Kinder, seid da auch respektvoll, ne? Reizt sie nicht zum Zorn, seid nicht unfair gegenüber euren Kindern, ne? Seid nicht fies oder gemein. Und jetzt kommt aber was, wo wir vielleicht so ein bisschen Probleme haben 2016. Na, also Familie, Kinder, auch, lass es die Gemeinde auch sein und so weiter. Überall, ja, Demut, Demut, Achtung, Respekt. Aber jetzt kommt hier, bei mir steht am Arbeitsplatz. Aber eigentlich ist es ja noch krasser. Hier geht es jetzt wirklich um Sklaven. Und man kann das auch voll auf den Arbeitsplatz beziehen und auf dieses Arbeitsverhältnis, was wir heute vielleicht haben oder irgendwann haben werden. Aber Sklaverei ist ja nochmal was ganz anderes eigentlich. Sklaverei ist ja nochmal wirklich ein Zacken krasser. Und klar, vielleicht sitzt hier jemand, der sagt, Stefan, mein Job ist wie Sklaverei. So, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht empfindest du das auch nur, weil Sklaverei ist einfach schon echt was ganz schön krasses. Wir lesen das hier einfach erstmal. Epheser 6, Vers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Wir kennen so ähnliche Verse auch aus der Ehe. So, ne? Paulus sagt ja auch so in der Ehe, so, ne? Du Frau mit deinem Mann, so, ne? Als ob du Jesus dich unterordnest, deinem Mann. Und jetzt kommt hier nochmal so dasselbe, ne? So als Sklave deinen Herrn, ne? Als ob du, stell dir einfach vor, du ordnest dich Jesus unter, so wie du dich Christus unterordnest. Arbeite nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, bei euch steht wahrscheinlich Augendienst oder Augendienerei, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, Behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Und ja, hier wird es dann irgendwie krass, denke ich so. Sklaverei in der Bibel. Das ist das Erste, was mir so durch den Kopf geschossen ist. Und viele von euch haben ja wahrscheinlich auch schon Filme gesehen. 12 Years a Slave, Amistad, auch ein Klassiker von Steven Spielberg über Sklaverei in Amerika. Und wenn ich das Wort Sklaverei höre, denke ich auch erstmal automatisch ganz klar an die Sklaverei in Amerika oder in England, aber vor allem in den USA, so auf den Baumwollplantagen und diese ganze heftige Sache. Ne? Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen wurden entführt in Afrika, über den Atlantik gebracht, ja, nach England, aber vor allem nach Amerika, da wo es richtig heiß war, sozusagen, und mussten dort dann arbeiten, ja, als Sklaven und wurden, ja, sehr, sehr schlecht natürlich behandelt. Also was heißt natürlich? Aber sie wurden sehr schlecht behandelt. Natürlich ist das natürlich nicht. Das ist das, was mir in den Kopf kommt, wenn ich Sklaverei höre. Ja. Okay, der eine oder andere Zeitgenosse von uns denkt vielleicht auch an Menschenhandel. Heutzutage, 2016, manche von uns beschäftigen sich damit, mit Zwangsprostitution. Aber Menschenhandel ist nicht nur in Zwangsprostitution. Es gibt Länder, da werden auch nach wie vor Kinder verkauft in Sklaverei. Also Menschenhandel floriert, auch heute noch. Und Sklaverei ist leider noch lange nicht ausgestorben, noch lange nicht abgeschafft. Deswegen habe ich mich gefragt, und jetzt kommt so eine Art kleines Kurzreferat, ich reiße das jetzt nur kurz an, aber was war Sklaverei eigentlich damals? An wen schreibt Paulus, wenn er an die Sklaven schreibt? Denn er schreibt ziemlich oft, und auch Petrus schreibt an Sklaven. Das heißt, viele Sklaven sind in die Gemeinden gekommen. Viele Sklaven haben das Evangelium gehört und haben geglaubt. Also in den Gemeinden in vielen Gemeinden bestand ein Teil der Gemeinde aus Sklaven. Und die Frage war natürlich, was ist jetzt mit denen? Was ist mit denen? Was sollen die machen? Gibt es vielleicht eine Anweisung Gottes für diese Menschen in dieser besonderen Situation? Hat Gott ihnen etwas Besonderes zu sagen für ihre Situation? Denn die Situation war natürlich für viele nicht unbedingt das, was sie sich vorgestellt haben für ihr Leben. So, ich möchte Sklave sein. Und weil es diese Menschen gab und weil sie überall in den Briefen auch erwähnt werden, wollte ich ganz kurz mit euch schauen, was waren das vielleicht für Leute? Und was bedeutete Sklaverei damals? Erstmal haben wir Sklaverei ganz viel. Also, oder Knechtschaft wird es auch genannt, oder Knechte. Ne? Es wird nicht immer Sklave gesagt im Neuen Testament, auch Knechte oder Diener. Ne? Das sind alles so die Worte, die benutzt werden. Sklaven, Knechte, Diener. Wir finden das ganz viel eigentlich. Und ich rede jetzt einfach nur über das Neue Testament. Jesus benutzt ganz oft in den Gleichnissen dieses Bild von den Knechten. So, ne? Also überall kommen Knechte immer mal wieder vor. Das hängt damit auch zusammen, dass Jesus oft in seinen Gleichnissen von so Gutsherren redet oder Königen oder wohlhabenden Männern sozusagen. Er macht das oft, um sozusagen das Königreich Gottes zu beschreiben und Gott sozusagen als den König und dann sein Hofstaat. Und da sind dann auch immer die Diener mit da sozusagen und die baut Jesus mit ein in seine Gleichnisse. Und ihr erinnert euch oder ihr denkt jetzt bestimmt an viele, viele Gleichnisse, wo auch Diener drin vorkommen und Knechte. Zum Beispiel das, wo der Hausherr weg ist und dann gibt es halt diesen einen Knecht, der seine Mitknechte so schlecht behandelt. Und so weiter und so weiter. Da gibt's ja ganz, oder die Knechte, die das Geld in die Hand kriegen, ne? Und der Hausherr sagt so, mach mal was mit dem Geld. Ne? Und der eine vergräbt es und die anderen arbeiten damit und so. Und das ist natürlich auch super spannend, weil es auch ganz viel darüber sagt, was Sklaven eigentlich so gemacht haben. Dann lesen wir zum Beispiel von, nicht nur in Gleichnissen, sondern auch, die kommen auch wirklich vor in den Evangelien, so als Person. Zum Beispiel der Diener vom Hauptmann. Oder der Knecht vom Hauptmann, den Jesus so ferngeheilt hat. Ihr erinnert euch, ne? Wo der Hauptmann gesagt hat, so, du musst gar nicht zu mir nach Hause kommen und so. Ich weiß, du kannst das auch so. Und Jesus hat ihn geheilt. Und der Hauptmann war total froh, ne? Wow, mein Diener, ne? Und da sehen wir eigentlich schon, dass es auch oft eine freundschaftliche Beziehung war, ohne das schön zu färben, aber zwischen vielen Sklaven und Herren war eine echte Freundschaft, ne? Zum Beispiel da wahrscheinlich. Jesus selbst hat sich auch selber als Diener bezeichnet. Es ist nicht nur so, dass er über Sklaven geredet hat, nicht nur, dass sie irgendwie seinen Weg gekreuzt hätten. Nein, Jesus selber hat gesagt, er ist gekommen, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Jesus selber hat sich als Knecht und als Sklaven gesehen. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Und Philipper 2 bestätigt das und sagt, ja, Jesus ist wirklich als Knecht, ne, als Gottesknecht hier auf die Erde gekommen. Und wenn wir zum Beispiel die Geschichte der Fußwaschung sehen, da sehen wir wirklich, ja, Jesus hat auch wirklich wie ein Knecht gedient. Und viele andere Dinge, die er getan hat. Also Jesus selbst. Dann erfahren wir auch in den Evangelien, dass wir als seine Jünger auch seine Knechte sind. Und das ist total interessant, weil ein paar Verse weiter sagt er dann wiederum gleich, ihr seid nicht mehr meine, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch meine Freunde. Und das ist so diese Sache immer mal wieder einfach in den Evangelien und im Neuen Testament. Ne? Das eine stimmt, das andere aber auch. Ja, wir sind Jesus Knechte und wir sind aber auch mehr als seine Knechte. Wir sind auch sogar seine Freunde. Und auch das muss ich nicht widersprechen, wie wir wissen aus dem Altertum. Viele Sklaven und Knechte waren echte Freunde. Und dann sagt Jesus, na, zum Beispiel auch, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen, soll aller anderer Diener sein, aller anderer Sklave und Knecht. Also, und dann andererseits lesen wir auch, dass Jesus gekommen ist, Menschen zu befreien aus Knechtschaft und so weiter. Also, wir haben sozusagen in ganz verschiedenen Situationen taucht das auf. Diener, Knechte, Sklaverei. Und es ist nicht nur negativ besetzt im Neuen Testament, sondern ja, es hat sogar was sozusagen, es wird sogar für uns benutzt, um zu beschreiben, ja, in welcher Position wir zu Gott sind und unsere Aufgabe, dass wir seine Diener sind. Und es gibt noch viele, viele andere Stellen einfach dazu, über Diener und Knechte im Neuen Testament. Also, sie sind mannigfaltig da. Wie ist man überhaupt ein Sklave geworden? Wie kam das, dass man sich in dieser Situation wiedergefunden hat? Es gab ganz verschiedene Gründe. Du konntest zum Beispiel geboren sein als Sklave. Na, deine Eltern waren Sklaven, du als Kind warst dann nicht frei, nein, du warst auch ein Sklave. Unerwünschte Kinder wurden teilweise, und ich rede jetzt nicht über Israel, ich rede über das Römische Reich sozusagen, über die antike Welt dort, nicht nur im Land Israel. Ich rede auch nicht nur sozusagen über die Gesetze und Gebote, die Israel hatte, sondern das, was sozusagen gängig war damals. In die Welt, in die Paulus eben auch diesen Brief schreibt. Unerwünschte Kinder wurden teilweise einfach ausgesetzt und dann von Leuten eingesammelt und versklavt. Also, mein Kind ist doof, ich setze es aus, jemand sammelt es ein, so, du bist jetzt mein Sklave, peng. So, hatte natürlich den Vorteil, dass das Kind überlebt und nicht stirbt, aber es war dann nicht mehr frei. Kinder wurden in die Sklaverei verkauft und werden heute auch noch in Sklaverei verkauft, in Ländern, also in diversen Ländern ist das immer noch so, war aber früher genauso. Also du hattest Geldnot, du hattest große Geldnot, dann hast du eventuell dein Kind verkauft in die Sklaverei, was nicht immer hieß, dass dein Kind von da an gefoltert wurde und ausgepeitscht wurde den ganzen Tag, aber trotzdem, du hast es sozusagen an jemanden verkauft. Ich sage gleich noch ein bisschen, was so die Aufgaben waren von Sklaven. Dann gab es auch freiwillige Selbstversklavung. Also du konntest auch immer sozusagen sagen, ich werde jetzt selber ein Sklave. Ja, und ich biete mich sozusagen an auf dem freien Markt, möchte mich jemand erwerben. Das war ganz oft die Situation, wenn es zum Beispiel, wenn du Schulden hattest. Ja, du konntest deine Schulden nicht mehr bezahlen, keine Ahnung, du warst arbeitslos, dein Business lief nicht mehr, dein Hof ging nicht mehr, was auch immer, über alle Ohren verschuldet. Dann konntest du immer noch sagen, okay, ich werde jetzt Sklave und dann habe ich wenigstens mein Essen und mein Auskommen sozusagen. Das haben auch viele gemacht. Sklaverei im Rahmen von Strafvollzug, also es war wohl auch teilweise eine Strafe, Sklave zu werden, wenn du etwas falsch gemacht hattest. Und dann gab es auch natürlich auch damals schon Menschenraub und Piraterie. Also Leute sind auch direkt sozusagen losgegangen und haben Leute so gestohlen sozusagen und die dann verkauft. Und das ist ja eigentlich genau das, was dann auch in den USA, / Afrika dann passiert ist im großen Stil. Was? Hochzeit? Jakob, meinst du? Ja, aber das war, ja gut, das war keine Sklaverei, aber das, ja, war auch so eine Art Deal, das stimmt. Genau, also es gab diese ganzen diversen Gründe, warum jemand vielleicht ein Sklave war. Ich denke, im Krieg wurden auch viele Kriegsgefangene dann als Sklaven einfach benutzt. Welche Aufgaben hatten diese Sklaven? Erstmal waren sie teilweise Verwalter. Also die Sklaven damals haben nicht unbedingt auf dem Feld gearbeitet. Das waren dann eher Tagelöhner. Das lesen wir auch in den Evangelien. Ne? Für den Weinberg oder so, dann ging man eher raus, stellte Tagelöhner an für diese einfachen Aufgaben. Sklaven waren oft ziemlich spezialisierte Leute. Ne? Also das waren teilweise Leute, die haben deine Buchführung gemacht, die haben teilweise genau an denselben Aufgaben gearbeitet wie du, als sozusagen, was weiß ich, Chef von der Firma oder so. Natürlich hattest du auch häusliche Arbeiten, also gerade besonders reiche Leute, Könige, wohlhabende Menschen hatten, das war auch sozusagen Statussymbol. Ne? Ich habe Diener, ich habe Sklaven, die haben den Haushalt gemacht, die haben sich um die Schönheit der Herren sozusagen gekümmert, ne? Körperpflege, dies, das, all diese Dinge. Es war teilweise so, dass Sklaven nicht auf der Straße zu unterscheiden waren von freien Menschen. Also die hatten nicht irgendwie so eine Art Judenstern dran oder so, ich bin Sklave, oder sahen nicht total abgewrackt oder fertig aus, sondern die sind teilweise einfach ganz normal in den Städten rumgelaufen, da hast du nicht gesehen, erst ein Sklave oder nicht, sozusagen wie freie Menschen unterwegs. Sie besaßen teilweise sehr hohe Anerkennung und eine sehr hohe Selbstständigkeit. Also im Grunde hast du Sklaven nicht unbedingt schlecht behandelt. Also wenn du eben einen Sklaven auf der Straße getroffen hast oder so, hast du den nicht unbedingt gleich fertig gemacht oder beschimpft oder so, sondern es waren teilweise hochintelligente, gut geschulte Leute, die eine große Achtung und Respekt hatten. Aber andererseits musste das nicht sein. Natürlich konnte ein Sklave auch immer in Teilen auch getötet werden einfach. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da war, aber bei Abwesenheit von den Herren übernahmen sie alle Arten von Aufgaben, bis hin sogar zur Polizeigewalt, die sie ausgeführt haben. Also gerade wenn Sklaven sozusagen oder Knechte Beamten, also so Sicherheitsbeamten oder was auch immer, beigestellt waren, die haben dann einfach teilweise das Geschäft einfach weitergeführt, wenn der Herr nicht da war. Und das sehen wir auch in den Evangelien so. Und viele, viele Sklaven waren Erzieher, wie ich. Also ich betreibe oder ich übe einen Sklavenberuf aus, wenn ihr so wollt, einen klassischen Sklavenberuf, und Ärzte. Viele Sklaven oder so waren Erzieher von ganz berühmten Persönlichkeiten. Also das sieht man dann so in den griechischen Sachen und Schriften so, ne? Von irgendwelchen Königskindern oder so. Das waren tatsächlich oft sehr gebildete Sklaven, die dann die Kinder aufgezogen haben, ne? Gelehrt haben. Das waren direkt Lehrer eigentlich. Ich will euch das jetzt nicht zu schön malen, aber es war eben doch noch ein Unterschied zu dieser Sklaverei in den USA auf den Baumwollfeldern, wo das einfach nur Vieh war, wo die Leute einfach wie Tiere behandelt worden sind. Das war nicht unbedingt so, aber teilweise auch. Es gab natürlich auch Sklaven, die in den Minen gearbeitet haben, die richtig am Arsch waren. Es gab, wenn man sich jetzt fragt, wie viele Sklaven gab es eigentlich damals? Schon mal drüber nachgedacht? Viele? Wenige? Im Römischen Reich, sage ich jetzt mal, Römisches Reich? Viele. Ne? Es gibt nur Schätzungen, weil es auch alle möglichen Modelle gab von Knechtschaft sozusagen. Es war nicht alles immer dasselbe Modell sozusagen, du bist jetzt mein Sklave und so weiter, sondern da gab es auch Abstufungen und so weiter. Es gibt Schätzungen, dass eventuell ein Drittel der Bevölkerung von Rom Sklaven waren. Zu einer bestimmten Zeit, was schon sehr viel ist, wenn man sich das mal vorstellt. Ein Drittel eventuell wirklich Knechte. Es gab dann ja auch sehr große so Aufstände und so weiter. Das war so 75 vor Christus, Spartakus zum Beispiel, der berühmteste. Gibt es auch so einen Film, habt ihr vielleicht gesehen, die Älteren unter uns, Spartakus. Vielleicht auch die Jüngeren mal. ja, Spartakus war Sklave und was war er? Er war, wie hießen diese Kämpfer in der Arena? Gladiator, genau. Er war Gladiator und dann ist er mit so ein paar Kollegen irgendwann ausgerissen aus dieser Gladiatorenschule. Und keine Ahnung, mit 50 Kollegen oder so ist er dann abgehauen und daraus hat sich ein riesen Ding entwickelt. Also die haben dann Sklaven befreit und dann ging halt richtig die Post ab. Also die haben richtig Action gemacht und das waren dann richtig so Sklavenkriege. Also da hatte Rom ein richtiges Problem. muss man sich vorstellen, 75 vor Christus, also noch gar nicht so lange her. Also diese ganze Sache mit den Sklaven war auch nicht unbedingt nur so eine friedliche Sache. Also da war eventuell doch schon auch eine ganz schöne Spannung teilweise in der Luft. Und natürlich wollten auch viele Sklaven einfach frei sein. In den ländlichen Gebieten war es wahrscheinlich deutlich weniger Sklaverei. Also in Rom selber, in den großen Städten, wo die reichen Leute, die Könige wohnten und so, ne, da waren viele, viele, viele Diener. Auf dem Land und so weiter war es nicht ganz so krass. Das so ungefähr über, zu den Sklaven, über die wir hier jetzt reden. Wenn Paulus jetzt hier die Sklaven anspricht, dann waren das teilweise wirklich diese Menschen. Jetzt habe ich im Internet viele Kommentare gelesen. Die Bibel ist pro Sklaverei. Ne? Also, oh, diese scheiß Bibel und so und diese blöden Christen und alles. Die sind total für Sklaverei und guck mal, wie rückwärtsgewandt die sind und so weiter. Ne? Ganz schlimme Menschen. Und ja, ist schon krass, wenn man das so liest. Man denkt so, ja, ist die Bibel pro Sklaverei wirklich? Ist das hier, was Paulus schreibt, sozusagen eine Legitimation? Ja, es wurde wahrscheinlich teilweise so verstanden, als Legitimation für Leute, Sklaven zu halten. Und dann sicher auch später noch, als diese ganze Sache in den USA und in England losging. Trotzdem denke ich nicht, dass es eine Legitimation ist. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Es gab dann auch viele Christen später, als diese ganze Sache, wie gesagt, in den USA und in England sozusagen auf dem Hoch war, haben Christen angefangen zu sagen, das geht nicht so weiter. Wir müssen das stoppen. Es gibt so ein paar berühmte Namen, die ihr bestimmt kennt. John Wesley, seines Zeichens, glaube ich, der Begründer der Methodistenbewegung. Ein sehr bekannter und einflussreicher Prediger damals. John Wesley hat sich offen gegen die Sklaverei ausgesprochen. Dann gibt es diesen berühmten William Wilberforce, ein Brite, der zum Glauben gekommen ist. Und dann auch anfing, er war auch irgendwie in der Politik, er war Parlamentarier oder wie man das sozusagen da nennt. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann nach seiner Bekehrung eigentlich im Zusammenhang auch mit John Wesley, im Austausch mit John Wesley und mit John Newton, das ist der Typ, der Amazing Grace geschrieben hat, falls euch das was sagt. Amazing Grace, how sweet the sound. Genau, der Typ war auch ehemaliger Sklavenhändler, also jemand, der auf Schiffen, Sklavenschiffen gereist ist. Ich glaube sogar Kapitän war von Sklavenschiffen. Ich glaube 3 Reisen hat er gemacht, wo Sklaven gehandelt worden sind. Und dann lange danach, als er auch so eine Art Erweckungserlebnis hatte und ich glaube John Newton war dann sogar Pastor oder Pfarrer, lange danach hat er dann angefangen, sich aktiv gegen Sklaverei einzusetzen. Dann zusammen mit William Wilberforce, den er sehr ermutigt hat dazu, seinen politischen Einfluss sozusagen für Sklaven einzusetzen. Und John Wesley dann auch. Und noch andere. Auch in den USA gab es die Quäker-Bewegung. Ich weiß nicht, ob euch Quäker was sagen. Mir sagen sie nicht so viel. Aber die haben auch schon um 1724 haben die schon gesagt, dass Sklaverei auf jeden Fall abgeschafft werden muss, dass es nicht in Ordnung ist. Es gab dann auf Long Island in den USA, auf jeden Fall irgendwo da in den USA, so ein ganz kleiner Strich, wo die irgendwie was zu sagen hatten, ne? Da haben sie dann auch schon mal die Sklaverei auch abgeschafft, aber das hat dann ja noch wirklich Jahrzehnte gedauert, bis es dann wirklich dazu kam. Es war ein sehr, sehr langer Kampf. John Wesley hat zum Beispiel geschrieben, 1791, die Sklaverei ist eine verabscheuungswürdige Schockerei. Die Schande der Religion, die Schande Englands, die Schande der menschlichen Natur. Und an John Wilberforce hat er dann einen Brief geschrieben, um ihn zu ermutigen, weil es auch ein sehr langer Kampf war, das wirklich durchzusetzen und sich damit durchzusetzen in England. Da schreibt John Wesley an William Wilberforce: Sie werden von Menschen und Teufeln angefeindet werden. Aber wenn Gott für sie ist, wer kann ihnen dann etwas anhaben? Verzagen Sie nicht an Ihrem guten Werk. Machen Sie in Gottes Namen und seiner Vollmacht weiter, bis die amerikanische Sklaverei endet. Diese schlimmste Erscheinung, die es je unter der Sonne gegeben hat. All diese Menschen trieb eigentlich ein Gedanke, und das war dieser Gedanke von Paulus unter anderem: Ihr sollt einander höher achten als euch selbst. Und gerade die Quäker haben gesagt, wenn das so ist, dann können wir doch nicht sozusagen andere Menschen klauen in irgendeinem Land, sie hierher bringen und dann versklaven. Das geht nicht. Und das war einer der großen Beweggründe. So viel zu Christen und Sklaverei. Also wie gesagt, es waren dann auch Christen, die sehr aktiv waren, das Ganze zu beenden in der westlichen Welt. Und das ja auch sehr erfolgreich eigentlich getan haben. Lass uns jetzt zurückgehen hier zu dieser Sache. Was hat dieser Text uns zu sagen? Das war jetzt mein Kurzreferat und ich weiß, es war sehr schlecht. Also sehr angerissen alles nur, aber vielleicht habe ich euch ja so ein bisschen geteased und ihr habt Bock, euch mit dem Thema noch ein bisschen zu beschäftigen. Also es ist auf jeden Fall echt super spannend. Aber Paulus schreibt jetzt hier sozusagen an die Sklaven: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrwürdigem Respekt und aufrichtigen Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Ich denke, was Paulus hier macht, ist, er wendet einfach ganz akkurat, ganz konsequent diese Haltung der Unterordnung, der Achtung und des Respektes wirklich auf jeden Lebensbereich unseres Lebens an. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir vielleicht heute Abend einfach mitnehmen können, nochmal, und das haben wir ja sicher schon, aber einfach, Gott wünscht sich so sehr, dass wir in dieser Haltung leben. Und egal an welchem Ort wir sind, egal an welchem Platz wir sind, egal welchen Beruf wir ausüben, und möge es Sklaverei sein, möge es sein, dass wir sozusagen versklavt sind, die Haltung bleibt dieselbe. Der Auftrag Gottes, der Wille Gottes über die Art und Weise, wie wir leben sollen als Christen, ist genau derselbe an einen Sklaven wie an einen freien Mann. Es ist genau derselbe Auftrag. Und das sagt er ja dann auch hier weiter in Vers 9. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen, auf dieselbe Art und Weise. Ob du nun der Freie bist oder der Versklavte, auf dieselbe Art und Weise, erfüllt vom Geist Gottes, sollen wir uns begegnen, in Demut, in Achtung und in Respekt. Und ich denke, das können wir schon gut mitnehmen an unseren Arbeitsplatz. Das gilt wirklich für jeden Ort. Die Ehe, die Familie, die Gemeinde. Es gibt in den Briefen so viele Orte sozusagen, wo Paulus sagt, achtet einander höher als euch selbst, respektiert einander, liebt einander sowieso, aber begegnet euch in Achtung und in Respekt. Überall, letztendlich. Es gibt keinen Ort, der ausgeschlossen ist. Ich habe neulich mit einem Bruder geredet und der hat gesagt, nee, aber hier gilt das nicht. Das gilt nur für meine Geschwister. Da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Gott will, dass wir jedem Menschen auf dieselbe liebevolle Art begegnen. Und ich sage nicht, dass wir das immer schaffen. Ich sage nicht, dass ich das immer schaffe. Aber ich sage, das ist der Wille Gottes für mein Leben. So soll ich wandeln, so soll ich leben, so soll ich durchs Leben gehen, so soll ich in den Supermarkt gehen, Ne? Ich kann nicht in den Supermarkt gehen und auf einmal die Verkäuferin anpöbeln, weil sie meiner Meinung nach mit ihren Schuhen so ein bisschen das untere Regal, ich habe das erlebt, so berührt hat. So irgendeine Frau kommt an, so, das ist ja total ekelhaft, schämen Sie sich gar nicht, dass Sie hier mit den Füßen hier reinsteigen in so ein Kühlregal, weißt du, wo die Wurst und so ist. Und sie stieg so ein bisschen rauf, weil sie klein war, sie kam nicht an das oberste Fach. So, ne? Und Leute kommen in den Supermarkt und denken, weil die Supermarktleute so eine Art Sklaven sind, ja, besonders bei Lidl und bei, frag mich nicht, Plus oder so, oder Aldi, da sind ja immer nur zwei Leute in einem Riesenladen. Ne? Denk mir immer, das ist so pervers, Alter. Wie soll man das denn schaffen? Das ist doch Stress den ganzen Tag, Stress den ganzen Arbeitstag. Sowas Schlimmes eigentlich, nur um Geld zu sparen, aber egal. Und dann kommen auch noch Leute und genießen das sozusagen, die fertig zu machen, weil sie so einen einfachen Job machen, stehen sie ja wohl unter ihnen in der Nahrungskette oder in der Ständegesellschaft oder was auch immer. Und die kann man dann mal so richtig schön fertig machen, ja? Die Frau an der Kasse oder so. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir als Gläubige, dass wir nicht auf diesen Trip kommen. Ja? Dass es sozusagen Orte gibt, wo wir denken, auf einmal, also so als ob es Orte geben würde auf dieser Erde, wo auf einmal die Naturgesetze nicht mehr gelten. Aber das gibt es hier auf dieser Erde nicht. Überall gelten die Naturgesetze. Und auch überall sollen diese Gesetze, soll der Wille Gottes ist überall derselbe. Begegnet jedem Menschen mit Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das gilt immer und überall und für jeden. Es ist niemand ausgenommen. Und sogar als Sklave, sogar im Worst-Case-Szenario, ja, ich bin der Sklave von einem Menschen. Ich sag, wenigstens da könnte man doch eine Ausnahme machen, oder Jesus? Ich meine, wenigstens diese armen Säue, von denen kannst du doch nicht auch noch fordern, dass sie sozusagen ihren Sklavenherren mit Achtung begegnen, ja? Ich meine, wenigstens da dürfte doch so ein bisschen Verachtung erlaubt sein, so ein bisschen Beleidigung, wie auch immer. Nein, das gilt wirklich überall und es ist eine große, große, ja, es ist schwer und wir lesen gleich noch ein bisschen in diesen anderen Stellen dazu. Paulus weiß, dass das schwer ist. Er weiß, dass er hier diesen Menschen keine leichte Aufgabe gibt. Ich denke, er kann das ganz gut verstehen. Wir lesen einfach mal so ein bisschen rein. Paulus sagt aber auch, wenn ihr das macht, wenn ihr das hinkriegt, dann ist das nicht ohne Lohn. Wisst ihr, wenn ihr das macht, dann hat das gute Gründe und es bringt etwas. Und was es bringt, warum hat Paulus das empfohlen? Warum hat er nicht empfohlen, versucht auf jeden Fall wegzulaufen? Oder schließt euch zusammen, macht einen neuen Aufstand, den Aufstand der christlichen Sklaven. Ja, ich meine, so fern liegt es ja eigentlich nicht, warum nicht? Steht auf, christliche Sklaven, erhebt euch! Erhebt euch gegen das Joch der Knechtschaft dieser Welt! Werft es ab von euch! Und so weiter. Man muss es nur gut formulieren und schon klingt es nach was. Schon... Ja, Mann. Ich glaube, Paulus wollte keinen zweiten Spartakus. Er wollte keinen Sklavenkrieg. Und vielleicht war das eine harte Nuss auch. Vielleicht hat er auch viel darüber gebetet und echt überlegt, was rate ich diesen Menschen? Denn das sind schon spezielle Situationen, in der sie sind. Was rate ich denen? Aber was wäre denn die Alternative gewesen, diesen Menschen zu raten? Ja, an einer Stelle in 1. Korinther 7 sagt er, ja, wenn es geht, dann kauft euch frei. Das ist gut. Wenn es sich anbietet, macht es so. Ne? Also bleibt nicht sozusagen für immer da drin, wenn ihr nicht müsst. Wenn ihr rauskommen könnt, macht es so. Ne? Ihr habt die Freiheit. Ne? Aber macht es nicht um jeden Preis. Werdet nicht um jeden Preis die Sklaverei los. Denn was würde das heißen? Das würde doch heißen, alles an christlichem Lebenswandel über Bord zu schmeißen, um frei zu werden. Um frei zu werden, würde ich sozusagen alles, was Jesus mir vorgelebt hat. Hat Jesus das römische Joch abgeworfen? Hat Jesus zum Aufstand gerufen? Denn ganz Israel war mehr oder weniger fremd versklavt. Unter fremder Herrschaft. Waren nicht ihre eigenen Herren. Waren Knechte der Römer. Und viele Israeliten haben das ganz klar so empfunden und gesehen. Und es war so. Die Römer haben sie ausgequetscht, sie haben abkassiert, Steuern ohne Ende, und sie haben sich sonst auch sehr viel rausgenommen. Aber Jesus hat nicht diesen Aufstand gemacht. Er hat nicht diesen riesigen Krieg angezettelt gegen die Römer. Und ich glaube, Paulus folgt hier Jesus, indem er sagt, achtet, respektiert. Wie ist Jesus den Römern begegnet? Mit Hass? Hat er die Römer beschimpft? Hat er sie als minderwertige Spaghettifresser bezeichnet? Hat er ihnen den Tod an den Hals gewünscht? Hat er sie in die Hölle gewünscht? All das lesen wir nicht. Nein, das Gegenteil. Wir lesen davon, wie respektvoll, achtungsvoll Jesus einem römischen Hauptmann begegnet, ihm sogar hilft, seinen Knecht heilt. Selbst am Kreuz verkneift sich Jesus, die Römer zu beschimpfen, obwohl sie ihn kreuzigen. Sie waren die ausführenden Organe. Selbst da schimpft er nicht auf die Römer. Selbst da lässt er es über sich ergehen. Und ich glaube, Paulus sieht einfach Jesus vor sich. Wie hat Jesus gelebt? Hat er das Joch abgeschüttelt? Wir lesen jetzt einfach ganz kurz. Ein paar Bibelstellen. Ja, wie gesagt, die Nuckelflaschen und so, die Milch. Ich schiebe das jetzt darauf. Wir blättern jetzt einfach mal ein bisschen weiter. In Kolosser zum Beispiel. Kolosser. Ja, hier steht's doch. Kolosser 3, 22. Ah, das müssen wir nicht lesen. Da steht eigentlich nochmal genau dasselbe. Nochmal genau dasselbe. Aber wir müssen es trotzdem lesen, weil hier nämlich noch was steht. Was bringt das Ganze? Was hat das alles für einen Grund? Einmal klar, Jesus nachfolgen, Jesus ähnlich sein. Und hier Kolosser 3, 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigen Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird seinen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Paulus sagt, dient diesen Herrn, als ob ihr Christus dient, und ihr werdet einen Lohn bekommen. Ja, ihr werdet jetzt nicht belohnt. Ihr seid einfach nur Sklaven. Ihr kriegt keinen Gehaltscheck. Ihr geht nicht raus am Ende des Monats mit 3.000 Euro in der Tasche, obwohl ihr die Arbeit macht für 3.000 Euro. Die haben ja teilweise Arbeiten, hochqualifizierte Arbeiten gemacht, da hätten die richtig verdienen können. Das könnten gemachte Menschen, also, wisst ihr, was ich meine? Aber nein, für lau, sie haben nichts dafür gekriegt, ein bisschen Essen und einen Schlafplatz. Und vielleicht, ein bisschen Anerkennung, dass sie zur Familie gehörten, im besten Falle. Aber das war's. Aber Paulus sagt, habt keine Angst, Gott sieht euren Dienst. Und er sieht, dass ihr Jesus nachfolgt, dass ihr euch Jesus darin unterordnet, indem ihr euch euren Herrn unterordnet. Und er wird euch den Lohn geben, den ihr nicht kriegt. All das Geld, all das, was ihr hier tut, es wird nicht umsonst sein. Vertraut einfach Gott darin. Das ist einer der Gründe, warum Paulus sagt, bleibt da drin und dient und seid respektvoll. Und dann lesen wir hier weiter in 1. Timotheus. 1. Timotheus 6. Vers 1, wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, Paulus wusste, es ist schwer, es ist ein sauschweres Joch, ein Sklave zu sein, das ist nicht easy. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Hier ist noch ein guter Grund. Damit das Evangelium nicht in Verruf gerät, damit der Name Gottes und das Evangelium nicht verknüpft wird mit einem Sklavenaufstand, mit Krieg, mit Blutvergießen, mit Menschen, die andere Menschen sozusagen töten, heimlich, nachts, um fliehen zu können. Das Evangelium und der Name Gottes soll damit, und wie oft wurde der Name Gottes mit Blut geschmutzt? In der Geschichte der Menschheit, wie viele Leute haben im Namen Gottes Blut vergossen? Sogar die USA-Sklaverei wurde mit dem Namen Gottes begründet und mit dem Evangelium begründet. Ja, es wurde gesagt, wir klauen diese Afrikaner, wir klauen sie nicht, wir geben ihnen die Möglichkeit, in die USA zu kommen, da zu arbeiten und dann hören sie sogar das Evangelium, werden gerettet, werden Christen. Ist das nicht mehr wert, in den Himmel zu kommen, als in Afrika in Freiheit zu bleiben und in ihrer Irrlehre in die Hölle zu gehen? So hat man sich das hingebogen. Ja, man hat mit dem Evangelium begründet diese brutalen, abartige Behandlung der Sklaven. Das Gefangennehmen, Menschenraub wurde mit dem Evangelium. Man kann alles Mögliche mit dem Evangelium begründen. Man muss es sich nur hinbiegen. Aber hier sagt Paulus, bitte nicht, damit der Name Gottes und das Evangelium nicht beschmutzt wird. Mit eurem Aufstand und mit eurer Rebellion. Dann gehen wir weiter in Titus. Titus 2, Vers 10. Auch hier sagt uns Paulus noch einen Grund. Und das sind auch Dinge, die er auf sich selbst angewendet hat. Das sagt er nicht nur den Sklaven. So hat er selber gelebt. Er hat auch als Knecht Christi gelebt. Und das wissen wir ja. Hier sagt er in Vers 9 von Titus 2, den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nicht stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Ja, sie hatten sogar die Aufgabe, zu evangelisieren, ihre Herren sozusagen zu evangelisieren. Durch ihr positives Verhalten sollten sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Leute sollten fragen, was ist mit dir los? Du bist so gut drauf, du hast so eine Freude, du meckerst gar nicht mehr, was ist los? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mit Jesus, ich folge jetzt diesem Jesus Christus nach. Und so empfehlen sie das Evangelium und verbreiten das Evangelium in ihrem ganzen Haushalt, unter allen Menschen. Und klar, man könnte sagen, boah, das ist es nicht wert. Lieber hätten sie für ihre Freiheit kämpfen sollen, hätten weglaufen sollen und so weiter. Aber ich glaube, doch, das ist es tatsächlich wert. Ja, es ist ein Opfer. Es ist Selbstaufgabe, es ist ein Opfer. Aber genau darin folgen sie dann Jesus nach. Und das lesen wir jetzt in 1. Petrus als letztes hier. Was schreibt Petrus dazu? Und daran merkt man, die Sklaven waren wirklich viel in den Gemeinden, denn viel ist sozusagen an sie geschrieben worden. 1. Petrus 2, 21. Hier schreibt Petrus, oder Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den guten und freundlichen Herren, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, seine Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Paulus sagt so, ihr könnt als Sklaven Jesus nachfolgen, in seine Fußstapfen treten, ihm ähnlich sein. Ihr seid in der Situation, in der Jesus war. Wie viel hat Jesus gelitten? Unschuldig. Geschlagen, bestraft, beschimpft. Und Paulus sagt, Mann, ihr leidet mit Jesus mit und macht Gott Ehre. Und das ist alles sehr harter Tobak, aber das ist das. Und ich glaube, das ist für uns die Herausforderung. Egal, wo du bist, begegne den Menschen mit Achtung und mit Ehre. Selbst wenn du Sklave bist, selbst wenn du ja, wenn dein Arbeitsverhältnis so schlecht ist, die Menschen so schlecht zu dir sind, trotzdem, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und versuch den Menschen mit dieser Achtung zu begegnen und mach Gott damit die Ehre. Und noch ein zweiter Punkt, und jetzt gehen wir in 1. Korinther 7, da hören wir auch auf, aber hier, das fand ich einfach noch zu krass und zu spannend und zu wichtig. Und hier ist noch ein sehr wichtiger zweiter Punkt. 1. Korinther 7, Vers 17. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. War jemand beschnitten, als Gott ihn rief? Dann soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn rief? Dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied. Worauf es ankommt, ist Gottes Gebote zu halten. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave. Ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zum Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Das fand ich auch so krass. So eine krasse Message an die Sklaven, aber auch an uns. So, boah, wie oft denkt man, ey, wenn ich nur das oder das wäre, wenn ich nur da oder da wäre, dann wäre, wir denken meistens, dann wäre ich glücklich. Dann wäre ich glücklich, wenn ich das hätte, wenn ich frei wäre, wenn ich denke jetzt nicht, wenn ich unbeschnitten oder wenn ich beschnitten wäre, aber ja, das ist ja eine Statussache sozusagen. Wenn ich nur dazugehören würde, wenn ich dazugehören würde, wenn ich das fertig hätte, dann wäre ich endlich glücklich. Und Paulus sagt, ey, egal, in dem Moment, wo du zu Gott gekommen bist, bleib darin, mach dir keinen Stress, streb nicht danach. Du musst nicht irgendwas werden, um für Jesus zu dienen. Du musst nicht, wenn du ein Sklave bist, du musst nicht frei werden, um Gott dienen zu können. Denn das ist der andere Gedanke. Boah, ich bin Sklave, ich kann Jesus überhaupt nicht dienen. Ich kann gar nicht wie Paulus hin und her reisen in die verschiedenen Länder. Ich habe gar nicht die Möglichkeiten dazu. Ich habe gar nicht das Geld dazu. Ich werde nicht mal rausgelassen. Ich kriege nicht mal ein Visa. Und das geht doch vielen Christen wirklich weltweit so. Die kriegen nicht mal ein Visa, die dürfen nicht mal irgendwo hinreisen. Die sind wirklich in ihrem Land. Man denkt so, Mann, wie kann ich Gott dienen? Jesus, wie kann ich dir dienen? Und Paulus sagt, keine Angst. Da, wo du bist, da, wo Gott dich gerufen hat, da diene Gott. Mach dir keinen Stress, dass du das werden musst. Du musst Lehrer werden, du musst das werden, um Gott wirklich dienen zu können. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Und selbst wenn du ein Sklave bist, wenn du Jesus hast, dann dienst du ihm da, wo du bist, in deinem Haus, unter deinen Mitarbeitern, deinem Chef, auf deiner Arbeit. Das Wichtige ist nicht, ja, wer du bist und was du für eine Ausbildung hast. Das Wichtige ist, dass du Jesus hast. Und in Jesus bist du frei. Das ist doch krass, oder? Wenn du ein Sklave bist, dann bist du jetzt frei. Und wenn du ein Freier bist, dann muss ich dir sagen, du bist jetzt ein Sklave, mein Freund. So treffen wir uns in der Gemeinde. Alle Freien treffen sich und sagen, hey, ich bin ein Knecht Gottes. Und die Knechte treffen sich und sagen, ich bin frei in Jesus. Halleluja. So treffen wir uns. So sollen sich die Geschwister treffen. Sie sollen Gott anbeten, gemeinsam die Ehre geben. Frei oder nicht frei, Sklave oder Herr. Das muss in der Gemeinde egal sein. In Jesus ist es egal. Wichtig ist Jesus und diese Gedanken. Ich kenne die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe einen Familienstammbaum und meine Familie war immer so geil darauf, irgendwie nachweisen zu können ins, was weiß ich, 16. Jahrhundert und noch länger, wo wir alle herkommen. Und ich, wenn ich mir diesen Stammbaum angucke, mein Cousin hat den online gestellt, zum Glück. Und ich kann dann da reingehen und so gucken, wer waren meine Vorfahren. Und das ist so deprimierend. Das ist so deprimierend, weil jeder meiner Vorfahren gefühlt war Doktor und Polizeioberinspektor und Hoffotograf und Ritter. Und ohne Scheiß, ich mein's wirklich, das ist kein Witz. Wenn ich meinen Stammbaum angucke, fühle ich mich wie der letzte Keck. Das ist kein Witz. Ich bin der schlecht qualifizierteste Mann gefühlt in meiner ganzen, vielleicht außer meinem Vater, in meiner ganzen Familie. Ja, es ist. Meine Schwester ist Chirurgin, bald. Meine andere Schwester wird was weiß ich was. Ja, mindestens auch irgendwie sowas Krasses. Und ich bin Erzieher. Und ich denke mir so, Digga. Und wirklich, letztes Mal, als ich diesen Stammbaum durchgeguckt habe, ne? Oberprofessor so und so, in Dresden, dann hier Polizeihauptmeister irgendwo, dann da, dachte so, Digga, ey, du musst studieren. Ich habe so ein Gefühl gekriegt, dass ich meinen Vorfahren nicht genüge. Wisst ihr, was ich meine? Dass das nicht reicht, was ich bin. Dass das nicht reicht, was ich bin, dass ich studieren muss, dass ich mindestens einen Doktortitel brauche, damit ich, ja, klingt dumm, aber ich habe wirklich, ganz ernsthaft, ich habe dieses Gefühl gehabt, ich habe dann angefangen, online zu gucken, gibt es irgendwie Fernstudium, gibt es irgendwas, und wisst ihr, warum ich das machen würde? Einfach nur, um meiner Familie Ehre zu machen. Nicht um Jesus Ehre zu machen, nicht um besser qualifiziert zu sein für den Dienst für Jesus. Das ist mir völlig egal. Einfach nur, damit ich in dem Stammbaum stehe, auch als Dr. Müller. Nur deswegen, ja. So ticke ich innen drin, ehrlich jetzt. Und dann hat Gott mir natürlich wieder mal gesagt, ich hatte öfter solche Gedanken, Digga, du bist, was für dich zählt, ist, wozu ich dich berufen habe. Und ich weiß, dass Gott mich an irgendeinem Tag wirklich mal als Erzieher berufen hat. In diesen Beruf gerufen hat und das wichtiger als mein Doktortitel, den ich nicht habe, ist, was ich in Jesus tue. Ob ich Jesus diene oder nicht. Das ist das Entscheidende. Und egal, ob ich ein Erzieher-Sklave, da sind wir wieder, Sklavenberuf, ob ich Erzieher bin oder ob ich Doktor bin, wichtig ist einfach, dass wir Jesus dienen. Und was Jesus ja für uns getan hat, lass uns das noch kurz feiern. Sorry, dass es so spät ist. Ich wollte nicht einfach diesen Standard durchziehen auf dem Arbeitsplatz und mit, ja, dass wir den Chef ehren sollen und so weiter, sondern einfach ein bisschen reingucken in dieses ganze Sklavending. Jesus, Herr, bitte erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass wir diese Dinge tun können, Herr, diese zwei Dinge, dass wir, egal wo wir sind, einfach Menschen mit Achtung und mit Liebe begegnen können und wirklich mit Respekt und mit Hochachtung und dass wir uns wirklich auch unterordnen können, Jesus, wirklich an jedem Platz und an jeder Stelle in unserem Leben, Herr, ob es zu Hause ist in der Family, ob es unseren Eltern gegenüber ist, Herr, ob es in der Gemeinde ist, Jesus, wo wir vielleicht vermeintlich irgendwie Verantwortung haben und was zu sagen haben oder ob es auf der Arbeit ist, wo wir vielleicht irgendwie die tollen Hechte sind, ja, oder ob es auf der Arbeit ist, wo wir so einen Billigjob machen oder einen 400-Euro-Job, einfach nur, ja, Aushilfen sind oder so, Jesus. Das ist egal, Herr. Wir wollen einfach den Menschen, die da sind, wir wollen ihnen mit Ehre begegnen und mit Liebe. Wir wollen ihnen so begegnen, Herr, wie du ihnen begegnet wärst, Jesus. Und ich muss sagen, ich kann das nicht, Herr, ohne deinen Heiligen Geist. Ich bin da echt schlecht drin, Herr. Bitte erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Erfülle uns alle echt mit deinem Heiligen Geist, dass wir einander unterordnen können. Und Jesus, auch für das Zweite, Herr, dass wir zufrieden sind, Jesus. Dass wir uns nicht dass wir aus falschen Motiven an irgendwelche Orte wollen oder irgendwelche, ja, uns verändern wollen, einfach um besser dazustehen vor den anderen, um einen Doktortitel zu haben, um unseren Vorfahren Ehre zu machen oder was vor den Menschen darzustellen, Jesus. Herr, wir wollen lernen, zufrieden zu sein in dir. Und das ist das Wichtige. Viel wichtiger ist, dass wir in dir, was wir in dir sind. Ja, und in dir sind wir frei und gleichzeitig sind wir auch Diener. Und ja, du hast uns erkauft und wir sind dir so viel wert, Herr. Warum sollen wir nach all diesen Dingen streben, Jesus? Bitte erfüll du uns mit deinem Geist, dass wir von all diesen Dingen loslassen können und dass wir diese guten Dinge einfach tun können, Herr. Dass wir würdig der Berufung wandeln, mit der du uns berufen hast. Amen. Bitte segne auch das Abendmahl, Herr. Bitte, ja, segne das Brot und den Wein und den Saft, Herr. Und ja, wir wollen uns daran erinnern, was du für uns getan hast, weil ja, das ist wirklich das Allerwichtigste, Herr. Amen.